Wie ich heiße? Nenn mich, wenn du magst, Ismail. Damals, gleich viel wie lange es her ist, war eines Tages mein Beutel leer und nichts mehr hielt mich an Land. Da ging ich wieder zur See. Das ist so meine Art. Immer wenn es grau und November wird in meiner Seele, wenn ich vor den Schaufenstern der Sargtischler stehen bleibe und hinter jedem Leichenzug hertrotte, der mir in die Quere kommt, und gar, wenn es Überhand nimmt und ich mir Gewalt antun muss, um nicht auf die Straße zu laufen und jedem, der mir begegnet, den Hut vom Kopfe zu schlagen, dann ist es Zeit. Dann gehe ich zur See. So helfe ich mir, wo andere sich eine Kugel in den Kopf schießen. Cato hat sich mit einer philosophischen Fanfare in sein Schwert gestürzt. Ich verzog mich wortlos an Bord. Es war nichts Verwunderliches dabei. Zuweilen hegt wohl jeder auf seine Weise ähnliche Empfindungen für das Meer in seinem Herzen wie ich. Er weiß nur nichts davon. Weshalb ich mir damals in den Kopf setzte, auf einen Walfänger zu gehen, während ich sonst immer auf Kauffahrern gefahren war? Ich weiß es nicht. So viel ist sicher. Dass ich auf Walfang gehen sollte, war mir bestimmt. Es stand im Programm, im Plan der Vorsehung, als kurzes Solo und Zwischenspiel gewissermaßen zwischen umfangreicheren Darbietungen. Ich stelle mir diesen Teil des Welttheaterzettels etwa so vor. Eine lange Liste, Zeile auf Zeile. Manche sind dick gedruckt, manche gesperrt, Schlagzeilen, dann wieder rein in unleserlichem Petit. Da steht dann Erdbeben in Chile. Das ist in Antiqua gedruckt, mittelgroß. Dann harter Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Wer wird Präsident? Das ist sicherlich eine Schlagzeile, quer über den ganzen Programmzettel. Dann kleiner wieder und in Fraktur. Die erste Eisenbahn fährt von Boston nach New York. Dann wieder eine Schlagzeile, dick und fett. Der Zar ist krank, die Ärzte geben ihn auf. Und dann, winzig und in Petit gedruckt, ein gewisser Ismail geht auf den Walfang. Danach aber gleich blutige Kämpfe in Afghanistan. Das ist wieder groß gedruckt, dass jeder von Weitem es lesen kann. Aber es stand dazwischen. Ismail geht auf Walfang, stand dazwischen. Klein zwar, aber es geschah. Warum mir allerdings die großen Regisseure der Weltenbühne die winzige Rolle auf einem Walfänger zuwiesen, während andere in großen Tragödien glänzen oder in einem vornehmen Salonstück eine Salonrolle spielen durften, kann ich nicht sagen. Und doch, wenn ich jetzt zurückdenke, da glaube ich zu wissen, welche Kräfte es waren, die mich, geschickt verkleidet, mit meiner Rolle vertraut machten und mir obendrein vorgaukelten, ich hätte sie mir aus freiem Willen, aus eigener Erkenntnis und Urteilskraft ganz selbstständig ausgesucht. Unter allem, was mich trieb, war die Vorstellung vom großen Wal selbst das Mächtigste. Rätselhaft und bedrohlich reizte das Ungeheuer all meine Neugier. Dann waren es auch die fremden, wilden Meere, durch die er den Riesenleib wälzt wie eine schwimmende Insel, die unentrinnbaren Gefahren, die dort lauern, die tausend Wunder Patagoniens auch. All das bestimmte mich, meinem Herzen zu folgen. Vielleicht hättest du dich nicht verleiten lassen, mich aber trieb es. Gewiss, auch ich gehe am Guten nicht vorbei, aber das Grauen zog mich immer heftig an. So kam mir die Fahrt auf dem Walfänger gerade recht. Die hohen Schleusen einer Wunderwelt taten sich auf. Aus den verwegenen Bildern meiner Fantasie, die mich verlockt hatten, schwammen mir Wale entgegen. Ein Paar ums andere, in endlosem Zug bis tief in die Seele hinein. Und mitten unter ihnen war eine verhüllte Erscheinung. Riesig und ungeheuer, wie ein weißer Schneeberg im Äther. Ich stopfte ein paar Hemden in meinen Seesack, nahm ihn auf die Schultern und machte mich auf den Weg. Ich sagte Manhattan, dem guten alten Lebwohl, und kam glücklich in New Bedford an. Das war an einem Samstagabend im Dezember. Meine Enttäuschung war groß, als ich erfuhr, das kleine Postschiff nach Nantucket sei schon abgefahren und bis zum Montag gäbe es keine andere Fahrgelegenheit. Nun hatte ich also in New Bedford eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht vor mir. Wo sollte ich unterkommen? Es war kein guter Abend. Im Gegenteil. Er war verzweifelt dunkel und trübselig und bitterkalt obendrein. Und ich kannte keine Seele hier. Besorgt kramte ich in meiner Hosentasche, aber mehr als ein paar Silberstücke kamen nicht zum Vorschein. Also, Ismail, sagte ich mir, wohin du auch deine Schritte lenkst, teurer Ismail, vergiss nicht nach dem Preis zu fragen und sei nicht zu wählerisch. So trottete ich die Straßen entlang und fand nicht, was ich suchte. Endlich aber, in der Nähe der Docks, sah ich so etwas wie ein kleines Licht. Und in der Luft war ein klein lautes Knarren. Als ich aufschaute, hing da ein Wirtshausschild in der Luft. Etwas Weißes war darauf gemalt, es sah aus wie ein hoher Strahl von stäubendem Gischt. Darunter stand Gasthaus zum Walfisch. Peter Coffin. Coffin heißt Sarg. Das war kein gutes Omen, aber der Name sollte häufig vorkommen in dieser Gegend. Das Haus sah jedenfalls verfallen aus, das Licht glomm trübe, armselig knarrte das Schild. Da stand ich wohl vor der rechten Tür und konnte mit einem billigen Nachtlager und dem dünnsten Kaffee rechnen. So nahm ich mir ein Herz.
Ein Bett? Ein Bett wollen Sie also. Und Geld haben Sie auch?
Ja, Herr Wirt.
Ein Bett also. Ich habe dann noch eins.
Das möchte ich gerne.
Liegt allerdings schon einer drin. Ist aber groß genug für zwei.
Und eins allein für mich haben Sie nicht mehr?
Nein, nur das. Haben Sie was dagegen, mit einem Harpunier zusammenzuschlafen? Sie wollen doch auf Wallfang, nicht?
Tja, das will ich.
Ja, da sollten Sie sich aber bei Zeiten an sowas gewöhnen.
Herr Wirt, es kommt nur darauf an, wer der andere ist.
Na, sehen Sie, habe ich mir gedacht. Oh, halt also, ne? Dann nehmen Sie mal Platz. Sie wollen doch auch noch was essen, nicht?
So setzte ich mich an den Tisch neben einen jungen Kerl in einem grünen Kutschermantel, der Klöße aß, und wartete. Ich schaute mir den im Kutschermantel an und zuletzt nahm ich mir ein Herz und fragte ihn, bist du's, mit dem ich schlafen soll?
Wer soll ich sein?
Na, der, mit dem ich schlafen soll. Der Harpunier.
Nee, der bin ich nicht. Das ist gar kein Weißer. Der ist auch keine Klöße. Der nicht. Der ist nur Beefsteaks. Je roher, je lieber.
Und jetzt ist er nicht hier?
Nö, aber wird schon kommen.
Und ist kein Weißer?
Nee, das ist er nicht.
So wartete ich und wartete bis Mitternacht. Aber der Harpunier kam nicht.
Nee, der ist noch nicht da. Sonst ist er pünktlich, aber heute nicht. Ist mit Ware unterwegs, will seinen Kopf verkaufen. Wird man aber wohl nicht los.
Seinen Kopf?
Ja, will er verkaufen. Habe ich ihm aber gleich gesagt, das wird nichts. Hier nicht. Hier gibt's Köppe, so viel man will. Wo er auch schon kaputt ist.
Kaputt? Was soll denn das heißen? Was heißt kaputt?
Ja, das ist es ja gerade. Deshalb wird er ihn ja nicht los. Das habe ich ihm ja auch gesagt.
Herr Wirt, mit einem, der mit einem Kopf hausieren geht, da schlafe ich nicht. Das sage ich Ihnen.
Nein. Nur mal in Ruhe. Das ist ein ganz guter Kerl, sage ich Ihnen. Können Sie sich drauf verlassen. Der kommt von der Südsee und hat einen Haufen einbalsamierte Neuseelandköpfe mit. Große Kuriosität, kann ich Ihnen sagen. Er ist auch alle losgeworden, bis auf den einen. Der ist kaputt. Und den wollte er heute noch an den Mann bringen, denn morgen geht's nicht, da ist Sonntag, da ist das so eine Sache. Kann man nicht machen sonntags. Sind doch schließlich alles Christenmenschen hier. Nee, ist ein ganz guter Kerl, verlassen Sie sich mal darauf. Wird schon noch kommen. Bloß nicht den Kopf verlieren.
Da ging ich zu Bett. Ich muss geschlafen haben. Aber als ich Schritte auf dem Flur und dann die Tür gehen hörte, wachte ich auf. Ich rührte mich nicht. Ein Licht kam herein. Ich blinzelte. In der einen Hand das Licht, in der anderen einen einbalsamierten Kopf, stand ein Fremder im Zimmer. Er stellte beides auf dem Tisch ab, zog seinen Mantel aus und nahm seinen verbeulten Zylinder vom Kopf. Teufel, wie sah sein Gesicht aus? Sein ganzer Kopf. Dunkelgelb und purpurrot gefleckt. Zuerst dachte ich, er käme von einer Schlägerei. Dann aber fiel es mir ein. Er war tätowiert. Es war ein Südseemann. Es war ein Kannibale. Da wurde mir eisig kalt ums Herz. Ich starrte ihn an. Er aber merkte es gar nicht. Als wäre er allein, öffnete er seinen Seesack, kramte darin. Er zog ein kleines, schwarzes, teuflisches Ding daraus hervor, bucklicht und schwarz wie ein 3 Tage altes Kongo-Baby. Erst dachte ich, es wäre ein einbalsamiertes, richtiges Kind, aber ich sah, dass es hart und steif war. Ein kleines Götzenbild aus Ebenholz. Der Wilde stellte es vor dem Kamin auf, häufte eine Handvoll Sägspäne davor auf, legte oben auf ein Stück Schiffszwieback und steckte die Späne an. Er opferte seinem Gott. Aber das kleine schwarze Scheusal regte und rührte sich nicht. Ehe er ins Bett kam, zog er einen Tomahawk aus der Manteltasche, hielt das Ende ins Feuer und steckte den Handgriff in den Mund. Und glühend so und eingehüllt in Tabaksqualm sprang er mit einem Satz zu mir ins Bett. Da schrie ich auf. Ich konnte nicht anders.
Wer Teufel du? Sag was! Verdammt, sag was! Ich schlage dich sonst tot!
Herr Wirt! Herr Koffin, um Gottes Willen, Herr Koffin!
Sag was! Sag, wer du sein, sonst ich dich totschlage!
Herr Wirt!
Ja, was denn? Was denn? Kiekek, was ist denn?
Herr Wirt, ein Mörder ist das!
Ach, Mörder. Lass mal gut sein. Da krümmt Ihnen kein Haar.
Ja, warum haben Sie mir denn nicht gesagt, was für ein Heide und Satan das ist?
Na, lass man keine Bange, habe ich Ihnen doch gesagt. Habe ich Ihnen doch gesagt, dass der mit Köpfen hausiert in der Stadt. Aber Ihnen krümmt er kein Haar, seien Sie mal ganz ruhig. Und du, Kiekek, du mich kennen, ich dich kennen, der Mann hier mit dir schlafen. Verstanden?
Verstanden, ganz genug. Ganz gut verstanden. Genug, genug.
Ja? Nun geh in die Koje.
Er soll seinen Tomahawk weglegen. Sagen Sie es ihm.
Also leg weg das Ding, Kiekek.
Ja, mach ich schon. Mach schon.
Ja, ist nur genug?
Ja. Sie können nun gehen.
Na, dann gute Nacht also.
Ein Mustern willst du? So. Ja, von hier bist du nicht, das sehe ich. Schon mal in einem aufgeschlitzten Boot gesessen?
Nein, das nicht, Sir.
Vom Walfang verstehst du also nichts?
Nein, Sir. Aber das werde ich schon lernen. Ich habe ein paar Reisen bei der Kaufartei mitgemacht. Da werde ich sicher...
Ja, zum Henker mit deiner Kaufartei. Kommst du mir nochmal mit deiner Kaufartei, dann komme ich dir mit einem Tritt. Kaufartei, hat sich was... Bist wohl mächtig stolz drauf, was? Kaufartei. Und jetzt auf dem Walfang? Steckt da was dahinter? Hast du gemeutert? Deinen letzten Captain bestohlen? Oder willst du deinem Schiff angragen, wenn du auf See bist? Ja, wie bist du denn sonst auf den Walfang verfallen? Das will ich wissen.
Ich möchte dabei gewesen sein, Sir. Ich will was von der Welt sehen.
Dabei gewesen sein? Na, viel Vergnügen. Hast du schon mal Captain Ahab gesehen?
Wer ist das, Sir?
Das habe ich mir gedacht. Ahab ist ja Captain.
Ach, da bin ich im Irrtum. Ich dachte, ich spreche mit dem Captain.
Du sprichst mit Captain Pilek, junger Mann. Ich habe mit Captain Bilder dafür zu sorgen, dass bei der Ausreise alles klar ist, inklusive Mannschaft. Wir haben Anteile an dem Schiff und sind die Makler hier. Doch, was ich sagen wollte, wenn du wissen willst, wie es beim Walfang zugeht, na dann guck dir Ahab an, junger Mann. Dann siehst du, dass er nur ein Bein hat.
Hat er das andere beim Walfang verloren?
Verloren? Verschluckt ist es. Zerknackt, zerbissen von dem elendsten Ungeheuer von Pottwal, der je ein Boot kaputtgeschlagen hat. Ach Gott.
Das muss ein schlimmes Tier gewesen sein.
Ja, mein junger Mann, dir kommt alles ein bisschen sacht aus der Lunge, was du da sagst. Bist du auch wirklich schon gefahren?
4 Reisen.
Und bist du auch manns genug, einem Wal bei lebendigem Leibe die Harpune in den Hals zu stoßen und hinterher zu springen?
Wenn's sein muss.
Ja. Und von der Welt, da wolltest du auch was sehen. Hast du das nicht gesagt, ha? Na denn, guck mal hier über die Reling und sag mir, was du siehst. Na, was siehst du nun?
Wasser, Sir. Sonst nichts. Es ist schön klar bis zur Kim. Es kommt auch Wind auf. Eine Bö.
So. Und was erwartest du von der Welt?
Das ist des Vaters Wille.
Dafür willst du nun um Kap Horn rum?
Ja, Sir.
Na schön. Dann komm mal mit.
Gott, der Heilige Geist,
bildet.
Glauben uns regieren.
Hier ist einer, der will anmuschern.
Ist das dein Wunsch, mein Sohn?
Das ist mein Wunsch, Sir.
Wie findest du ihn?
Wird sich schon machen. Wie viel willst du denn haben?
Ich habe an den 200. Teil vom Erlös der Reise gedacht, Sir.
Oh, Elend. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erden, spricht der Prophet, da sie die Motten...
Was willst du ihm denn geben, Billet?
Du weißt am besten, was ihm frommt. Der 777. wäre wohl nicht zu viel, was?
Der Teufel, du kannst ihn doch nicht betrügen, Billet.
Den 777. Teil vom Erlös. Denn wo euer Schatz ist, spricht der Prophet, da ist auch euer Herz.
Der 777. Teil, Sir, das sind von 15 Dollars 2 Cent, die ich bekomme, Sir?
So ist es, mein Sohn.
Trag ihn für den 300. ein, Bildet.
Er bekommt den 777.
Schert dich zur Hölle, Bildet. Wenn ich auf dich höre, dich schlepp dein Gewissen mit mir herum.
Du fluchst, Bilek. Hüte dich. Du bist nicht immer ein unbußfertiger Mensch, Captain Bilek.
Gib mir das Buch. Ich trage dich ein für den 300. Ismael heißt du?
Ja, Sir.
Ismael also.
Und noch ein, Sir. Ich habe einen Freund. Darf ich ihn auch mitbringen?
Bring ihn mal mit. Wollen uns mal ansehen.
Und wie viel will der haben?
Das wird sich ja finden, Bildet. Hat er mal was mit dem Wal zu tun gehabt?
Noch mehr umgebracht, als ich zählen kann, Sir.
Na, dann bringe ihn mit. Noch was?
Und wo treffe ich Captain Ahab, Sir?
Was soll denn Ahab noch? Ist doch alles in Ordnung.
Ich möchte ihn gern sehen.
Das geht nicht. Er ist zu Hause. Ihm fehlt's was, wenn's ihm auch keiner ansieht. Für mich ist er jedenfalls nicht zu sprechen. Da wird das auch für dich nicht sein. Wirst ihn schon leiden mögen. Gottlos wie ein Gott. Das ist Ahab. Redet nicht viel, aber wenn er spricht, dann macht die Ohren auf. Der hat schon Feinde vor seiner Lanze gehabt. Mächtige. Der ist nicht wie wir. Der ist Ahab, mein Junge. Kennst doch die Geschichte von Ahab. Trug eine Krone.
Eine nichtswürdige. Und die Hunde haben sein Blut geleckt, als er erschlagen war.
Junge! Komm mal her, mein Junge. Das sag nicht wieder. Er ist ein guter Mensch. Gewiss, lustig war er nie. Und auf der letzten Reise, aber das kam von den heillosen Schmerzen in seinem abgerissenen Bein. Du darfst ihm nicht Unrecht tun wegen seines Namens. Er ist übrigens verheiratet, ein liebes Ding und hat auch ein Kind, der alte Mann. Nein, nein, mein Junge. Ein geschlagener Mann. Ein gebrochener Mann, das mag Ahab vielleicht sein. Ein Unmensch ist er nicht.
Dieses Schiff hieß Pequod. Als ich es inmitten der anderen im Hafen liegen sah, wusste ich, dies ist es. Unser Schiff. Groß war es nicht. Es war alt und unmodern. So sehr, dass man bei seinem Anblick an klauenfüßige Konsolen denken musste. Jahrzehnte hatten seinen Rumpf gehärtet und verwettert. Von seinem Bug hing ein Bart. Es war dunkel wie die Haut eines napoleonischen Grenadiers, der sich in Ägypten und Sibirien brav geschlagen hat. Seine Masten staken in die Luft wie die drei Könige zu Köln. Seine Decks waren abgewetzt wie die Fliesen im Dom von Canterbury. Aber sein raues Gewerbe hatte es geschmückt. Mit Trophäen, mit einem barbarischen Schmuck, den es trug, wie der äthiopische Kaiser seinen Schmuck aus Elfenbein. Die Pequod hatte kein Schanzkleid, sondern eine offene Reling, wie ein riesiger Rachen ringsum mit langen, scharfen Zähnen, Pottwalzähnen besetzt. Sein Tauwerk lief durch Blöcke aus Knochen. Auch gab es kein Ruderrad, sondern eine riesige Pinne, aus einem Walkiefer merkwürdig geschnitzt, krönte sein Ruder. Wer diese Ruderpinne bei Sturm führte, musste sich fühlen wie ein Tartar, der sein feuriges Ross im Gebiss packt, wenn es ihm durchgeht. Ein vornehmes Schiff. Vornehm und schwermütig. Schwermütig wie alles Vornehme auf Erden.
Angemustert, ihr beiden, auf dem Schiff da? Mit dem wollt ihr los?
Wenn Sie die Pequod meinen, ja.
Ja, die Pequod, die da.
Ja, wir haben angemustert.
Auch eure Seelen?
Was meinen Sie?
Eure Seelen meine ich. Aber ihr habt wohl keine. Na, macht nichts. Kenne manchen, der keine hat, kann sich gratulieren. Der hat's besser als die anderen.
Lassen Sie uns gehen.
Aber der hat genug davon abgekriegt. Das reicht für euch mit.
Komm, Kikek. Ich weiß nicht, was er meint.
Habt ihr Old Donner etwa noch gar nicht gesehen?
Wen?
Na, Old Donner. Ahab, meine ich. Den Alten von der Pequod.
Nein, der ist krank.
Krank? Aber der wird nicht wieder gesund. Seht her, hier, meinen Arm. Wenn der gesund wird, dann wird auch Ahab wieder gesund. Er nicht.
Was wissen Sie von ihm?
Ich? Was ihm damals bei der Horn zugestoßen ist, als er 3 Tage für tot lag, davon habt ihr nichts gehört, was? Und das mit dem Spanier in Santa Cruz auch nicht, was? Da hat er in der Kirche in die Abendmahlskanne gespuckt, aus Wut. Und auf der letzten Reise, da hat er sein Bein verloren, aber das wisst ihr auch nicht. Nichts wisst ihr. Keiner weiß was. Keiner. Keiner will was wissen. Das Bein hat ihm ein Wal abgerissen.
Das weiß ich.
So. Und nun habt ihr unterschrieben? Oh, schön. Was kommen soll, kommt. Morgen, Jungs. Morgen. Segne der Himmel euch.
Scher dich weg.
Gabo, der Kerl wird frech. Sowas kann er brauchen. Morgen, Jungs. Morgen. Und sagt ihm, was mich beträfe, ich käme nicht mit. Sagt ihm das.
Wie heißt du denn?
Ich? Elias.
Als wir an Bord kamen, steckten Käpt'n Pilek und Bildet ihre Köpfe aus der Kajüte. Sie sahen Kikek und erschraken fast. Und Käpt'n Pilek öffnete sein Buch und trug Kikeks Namen ein und Kikek unterzeichnete mit einem Kreuz. Dabei führte Käpt'n Pilek ihm die Hand. Am letzten Morgen, es war erst 6, als wir uns dem Hafen näherten und nur wenig Licht dämmerte durch den Dunst, da trafen wir Elias noch einmal. Ich glaube, da vorn sind schon welche von uns. Dort. Das sind nicht nur Schatten, sagte ich. Mit Tagwerden geht's wohl los. Da ging Elias plötzlich zwischen Kikek und mir. Wir hatten ihn nicht kommen gehört. Er legte uns seine Hände auf die Schultern.
Ihr geht an Bord.
Geh weg da.
Also nicht an Bord.
Doch. Aber was geht's dich an? Komm, Kikek.
Habt ihr da eben nicht an Bord gehen sehen, was wie Menschen aussah? Hm?
Tja, mir war es so. 4 oder 5 sah so aus. Aber es ist diesig.
Ja, diesig. Moin, Jungs. Übrigens, seht mal zu, ob ihr die 4, 5 da an Bord wiederfindet. Seht mal zu.
Wen?
Na, die du gehen sahst. Nur sieh mal zu, ob du sie wiederfindest. Das ist alles. Auf Wiedersehen also. Vor dem jüngsten Tag wird's allerdings wohl nichts werden. Auf Wiedersehen also. Und viel Glück mit Ahab.
So gingen wir in See. Kikek und ich waren unter die Walfänger gegangen. Das ist ein Geschäft, welches merkwürdigerweise an Land als roh und gemein verschrien ist. Aber, meine Freunde, ihr tut uns Unrecht. Sicherlich zählt ihr den Walfang nicht zu den besseren Berufen. Würde in einer eurer Gesellschaften einer als Harpunier eingeführt, es wäre kaum eine Empfehlung für ihn. Ihr haltet uns für Schlachter. Und Schlachter sind wir, das ist richtig. Und dennoch kann keiner das blutige Durcheinander auf dem Deck eines Walfängers auch nur von fern mit dem unsäglichen Zustand eines Schlachtfeldes vergleichen. Aber eure Generäle ehrt ihr. Ihr sprecht auch unserem Beruf die Ehre wie Würde ab. Aber das könnt ihr nicht. Uns verleiht der Himmel selber Würde. Cetus ist ein Sternbild am südlichen Firmament. Vor dem Zaren setzt ihr euch den Hut fester auf den Kopf. Gut, vor Kikek aber solltet ihr ihn abnehmen. Ich kenne ihn. Er hat in seinem Leben 350 Wale erlegt und ist damit, scheint mir, höherer Ehren wert als Alexander, der sich rühmte, ebenso viele feste Städte erobert zu haben. Was mich selbst betrifft, so will ich stille sein. Wenn ich mir aber einmal in dieser Welt einen Namen mache, dann gilt mein Dank allein dem Walfang, denn er hat mich die Welt gelehrt. Und die anderen, die schon einen Namen haben.
Ich bin Stubb, aber Starbuck, der mein erster Steuermann auf der Packard ist. Das ist ein hochgewachsener, ernster Mann. Er ist aus Nantucket, aber trotz seiner winterlichen Herkunft ist er für die Strapazen der Tropen wie geschaffen. Denn sein Körper ist hart wie gerösteter Schiffszwieback. Und sein Blut ist viel zu lebendig, um auf der Reise nach Indien etwas schal zu werden wie Flaschenbier. Er muss in Dürre und Hungersnot das Licht der Welt erblickt haben. Oder in einer strengen Fastenzeit, für die seine Heimat so berühmt ist. Die 30 trockenen Sommer seines Lebens haben alles aufgezehrt, was leiblich an ihm zu entbehren ist. Er ist nur noch Kern. Alles andere an ihm ist verdampft. Er führt ein eindringliches, erschlossenes Leben.
Und doch, bei aller tapferen, nüchternen Standhaftigkeit hatte Starbuck seine Schwächen. Er war eine durch und durch ehrfürchtige Natur, und so unterlag er in der öden Meereseinsamkeit seines Lebens einem starken Hang zum Aberglauben. Zum Aberglauben des Grüblers, nicht des Unwissenden. Ich will keinen im Boot haben, sagte Starbuck, der sich vor dem Wal nicht fürchtet. Damit meinte er wohl, der Mut, der die drohende Gefahr begreift, sei der verlässlichste. Und ein Mensch, der die Furcht überhaupt nicht kennt, als Kamerad gefährlicher als ein Feigling. Stubb nannte ihn vorsichtig. Gut, Starbuck zog nicht aus, um Gefahren zu bestehen. Mut war ihm nicht ein edles Gefühl, sondern einfach sein Werkzeug. Er hatte ihn sich lange ungebrochen bewahrt. Ein Zeichen, dass er mehr davon besaß als andere. Aber so tapfer Starbuck auch war, und im Angesicht von See, Wind und Wal war er es gewiss, dem Geistesgewitter aber, das sich fürchterlicher als alles auf der mächtigen Stirn eines rasenden Mannes zusammenzog, konnte er nicht gewachsen sein. Wäre die Seelenkraft Starbucks auch nur ein einziges Mal wirklich zusammengebrochen, ich hätte nicht das Herz von ihm zu erzählen. Denn es ist tief schmerzlich und schamlos zugleich, eine Seele bloßzulegen, die in ihrem Mut gestrauchelt ist. Ein Mensch ist ein Geschöpf von solchem Glanz und Adel, so warm und so groß, dass seine Mitmenschen jeden Makel, der ihn erniedrigt, mit all ihren kostbaren Gewändern eilig zudecken sollten. Wenn also gemeine Matrosen, verworfenes, heimatloses Volk, wenn auch der Schwächste und Niedrigste vielleicht, der unter ihnen ist, einmal in seinem Leben sich aufschwingt, dass auf seine Arbeiterarme ein Strahl von oben fällt und ein Regenbogen leuchtet über seinen Untergang, dann gib mir Recht gegen alle, die mich nicht verstehen, Geist der Gerechtigkeit. Du hast Bunyan im Kerker die Kraft des Worts nicht verweigert, dem alten Cervantes, da er bettelarm war, seinen Arm stumpf mit Schuppen feinsten Goldes bedeckt. Andrew Jackson hast du von der Landstraße aufgelesen und mit Donnerstimme zum Herrscher aufgerufen. Du schreitest gewaltig über die Erde und erwählst dir deine Streiter. Die königlichen von ihnen aber berufst du aus dem Volk.
Ich bin Starbuck. Aber Stubb, der mein zweiter Steuermann auf der Packard ist, das ist ein guter Mann. Er stammt aus Cape Cod, ist leichtherzig, gemütlich. Lustig und lässig führt er in allen Schlachten auf See unter seinen Kameraden den Vorsitz im Boot, als wären sie seine Gäste bei Tisch. Wenn es hart auf hart geht, handhabt er dicht am Wal seine Lanze, munter und unbekümmert wie ein Kesselflicker, der sich beim Hämmern eins pfeift. Flanke an Flanke mit dem rasenden Untier summt er seine Gassenhauer. Was er vom Sterben hält, weiß ich nicht. Ob ihm überhaupt jeder Gedanke kommt. Geht ihm nach einem guten Mittagessen dergleichen einmal durch die Sinnen, dann hält er, denk ich, den Tod für einen bloßen Wachwechsel. Dann heißt es aufstehen, verschlafen wie man ist, und sich an Deck begeben. Was dort zu tun ist, denkt er, wird sich schon finden.
Jeder Steuermann hat im Boot seinen Harpunier bei sich. Auf der Pequod gab es drei. Da war zuerst Kikek, den ihr kennt. Den hatte Starbuck sich ausgewählt. Der zweite war Testego, ein Indianer aus Gay Head. Er diente Stubb. An dritter Stelle stand der Neger Degu, kohlschwarz und riesenhaft mit dem Gang eines Raubtieres, anzusehen wie König Ahasverus. Er diente Flask, dem dritten Steuermann. Was die übrige Mannschaft der Pequod angeht, so muss man wissen, dass es in den Vereinigten Staaten heutzutage beim Walfang ebenso steht wie in der Marine, im Kanal- und Eisenbahnbau. Unter den Tausenden, die vor dem Mast in Dienst stehen, ist von zwei nicht einer aus Nordamerika. Sie sind aus Höll und London und von den Südseeinseln, aus aller Herren Länder. Eine Rotte von Teufeln von allen Inseln des Meeres und allen Enden der Welt. Das war Ahabs Mannschaft. Ahab selbst aber, nun, wir waren auf Wale aus. Gut. Aber was ist ein Wal? Könnt ihr mir glauben, dass bis heute noch niemand weiß, wo die Wale anfangen und wo sie aufhören unter den Fischen? In seinem System der Natur erklärte Linné im Jahre 1776, hierdurch scheide ich die Wale von den Fischen. Und er schied. Ich aber weiß aus eigener Erfahrung, dass trotz Linné und jedenfalls bis zu diesem Jahre 1850 Haie und Aasen, Haifische und Heringe noch mit Leviathan in enger Nachbarschaft lebten. Linné hätte die Wale gern aus dem Wasserverband gewusst und begründete das mit dem Folgenden. Ihr warmes, zweikammeriges Herz, ihre Lunge, ihre beweglichen Augenlider, ihre Ohrlöcher, all das spreche dafür. Aber manche lachen. Ich jedenfalls glaube, um es kurz zu machen, der Wal ist ein Fisch mit waagerecht gestellter Schwanzflosse, der einen Atemstrahl ausbläst. Punktum. Damit haben wir alles. Und wenn ich Zeit hätte, ich schriebe ein Buch darüber. Ich teilte es in drei Kapitel ein und jedes Kapitel in viele Unterkapitel. Und alle zusammen umfassten alle Waltiere, groß und klein. Wir von der Pequod jedoch, wir hatten keine Zeit. Wir waren auf Pottwale aus. Dem Pottwal würde in meinem Buch der erste Abschnitt gehören. Da würde es heißen...
Große Zetologie von Ismael. Erstes Kapitel, erstes Unterkapitel, der Pott- oder Spermwal.
Dieser Wal, von dem die Engländer von alters her unter den Bezeichnungen Trumpawal, Physeterwal und Amboskopf eine unbestimmte Vorstellung hatten, ist heute der Cachalot der Franzosen, der Spermwale der Angelsachsen, der Pottwal der Deutschen und der Makrocephalus derer, die die langen Wörter lieben. Er ist ohne Zweifel der größte Bewohner der Erdkugel, im Kampf der furchtbarste unter den Walen. Majestätisch anzusehen wie kein zweiter und für den Handel bei weitem der wertvollste. Denn von ihm allein wird der kostbare Walrat, allgemein als Ambra bekannt, gewonnen. Philologisch gesehen ist er allerdings ein Unding. Spermaceti heißt Walsamen. Da er in seinem Kopf eine ganze Zisterne voll Spermaceti hat, nannte man ihn Spermwal, Samenwal. Später allerdings fand man heraus, dass Spermaceti gar kein Same ist, sondern Öl von der feinsten Sorte, geeignet für feine Lampen, Salben, Schminken und Königskrönungen. Sein Name ist also ein Unsinn, aber er trägt ihn mit Stolz.
So weit zunächst über den Pottwal, später mehr. Nach ihm jagten wir und Ahab. Wir waren schon mehrere Tage auf See, aber noch immer war Captain Ahab nicht an Deck gegangen. Die Steuerleute teilten sich in die Wachen und es hatte den Anschein, als führten sie allein das Kommando. Nur dass sie manchmal mit neuen Anweisungen von Achtern kamen, bewies, dass auch sie nur Befehle ausführten. Ahab war da. Wenn ich an Deck kam, spähte ich jedes Mal rasch nach Achtern, ob ich nicht ein fremdes Gesicht dort gewahr würde. Aber nichts. 2 Wochen lang. Das bedrängte mich. Dann aber, das neue Jahr hatte schon angefangen, kam ein Morgen, und wie ich an Deck kam und nach Achtern schaute, da erschauerte ich bang. Captain Ahab stand auf dem Achterdeck. Von körperlichen Leiden war ihm nichts anzusehen. Auch nichts von Überstandenen. Er sah aus, als wäre er im letzten Augenblick von einem brennenden Scheiterhaufen gesprungen, noch ehe er Feuer gefangen und Schaden genommen hätte. Wie in Bronze gegossen stand er da. Breit, hochgewachsen, unwandelbar. Aus seinem grauen Haar kam eine fahle Narbe hervor, lief über sein sonnenverbranntes Gesicht und über seinen braunen Hals, wo sie im Hemdkragen verschwand. Ob er mit diesem Zeichen geboren oder ob es von einer furchtbaren Wunde herrührte, wusste niemand mit Sicherheit. Als wären wir alle einig untereinander, kam auch während der Reise fast niemals unter uns die Rede darauf. Nur einmal behauptete ein alter Indianer aus Tarböcks Boot, Ahab sei erst mit 40 Jahren so gezeichnet worden. Nicht von Menschenhand, sondern von einem Meeresungeheuer, mit dem er sich gemessen hätte. Er ließ sich vernehmen, man werde einst an Captain Ahabs Leiche ein Mal erblicken, das vom Scheitel bis zur Sohle laufe, sofern man überhaupt dazu käme, ihm ein Totenhemd anzuziehen. So tief ergriff mich die finstere Erscheinung mit ihrem leichenblassen Mal, dass ich im ersten Augenblick gar nicht merkte, wie sehr das barbarisch weiße Bein, auf dem er stand, den Eindruck seiner finsteren Selbstherrlichkeit verstärkte. Es war aus dem polierten Kieferknochen eines Pottwals für ihn gedrechselt worden. Vor Japan ist ihm der Mast draufgegangen. Da hat er sich wie ein wrackes Schiff unterwegs einen neuen an Bord genommen. Der Mann weiß sich zu helfen. Ein Unmaß harter Selbstbeherrschung. Ein Starrsinn, der sich nie erweichen ließ, sprach aus der entschlossenen, furchtlosen Hingabe seines Blicks in das Unendliche, das vor ihm lag. Ahab schwieg und niemand sprach ihn an. Denn Ahab stand als Krüppel vor uns, mit zermartertem Angesicht, in der geheimnisvoll unnahbaren Königswürde eines bitteren Schicksals. Das erste Wort, das ich Tage später erst aus seinem Munde hörte, war, dass er Stubb einen Hund nannte. Stubb war von unten heraufgekommen und hatte, halb schüchtern und halb im Scherz, eine Bitte vorgetragen. Wenn es Captain Ahab beliebe, das Deck unsicher zu machen, so wolle keiner ihm das verwehren, aber vielleicht ließe sich das ein wenig leiser anstellen. Sein Knochenbein klopfe, dass es davon durchs ganze Schiff halle. Da nannte Ahab ihn einen Hund.
Das bin ich nicht gewohnt, Sir. Das kann ich nicht hinnehmen.
Kusch dich, du Hund! Ab in dein Loch!
Das nehme ich nicht hin, Sir. Noch keiner hat mir so etwas gesagt. Ich lasse mich nicht einen Hund nennen.
Na, dann meinethalb meinen Esel, du Zehnfacher-Narr. Pack dich oder ich werfe dich über Bord.
Am nächsten Morgen sagte Stubb zu Starbuck:
Du, Starbuck, ich habe geträumt. Aber was Verrücktes. Ich habe geträumt, Ahab werde mir einen Tritt mit seinem Knochenbein geben. Und wie ich ihm zurückgeben will, da fliegt mir wahrhaftig das rechte Bein weg. Und auf einmal war Ahab eine Pyramide. Und ich stieß mit dem Fuß danach wie ein Irrer. Aber was noch verrückter war, Starbuck, ich habe zu verrückt geträumt.
Bei all meinem Ärger kam mir doch auf einmal der Gedanke, wenn Ab antritt, ist das gar keine Beleidigung.
Weise, Stub.
Weise? Verrückt habe ich geträumt.
Ahab hat dir einen Tritt gegeben.
Ja, im Traum.
Ein Klaps von der Hand des Königs ist in England eine Ehre, Stub.
Nicht lange nach jenem Vorfall trat eines Morgens Ahab aus dem Niedergang auf die Schanze heraus. Er machte seine Runde auf und ab. Auf und ab, und die Planken hallten unter dem Gestampf seines Knochenbeins. Sein Schritt war ihnen längst vertraut. Überall waren sie von seinen Spuren gezeichnet, wie altes Gestein vom Wandel der Zeiten. Wer aber genau zusah, der fand auf seiner zerklüfteten Stirn noch merkwürdigere Spuren. Die Fußstapfen des einen Gedankens, der ohne Rast und Ruhe in ihm umging. An jenem Morgen schienen die Zeichen noch tiefer eingegraben als sonst, wie auch die rastlosen Schritte sich tiefer als sonst in die Planken stampften. Der Alte war von seinen Gedanken übervoll. Jedes Mal, wenn er auf seiner einförmigen Runde kehrt machte, einmal am Großmast und dann am Kartenhaus, meinte man den Gedanken in ihm umkehren und Schritt halten zu sehen. All das Auf und Ab war Ahabs sichtbarer Gedankengang. Die Stunden vergingen. Es wurde Abend. Auf einmal blieb Ahab an der Reling stehen, griff mit der einen Hand ins Wand und sagte Starbuck, alle Mann sollten Achter rauskommen.
Ich habe nicht verstanden, Sir. Alle Mann?
Alle sollen kommen. Der Ausguck auch. Lass ihn runterkommen.
So kamen wir alle und stellten uns vor ihm auf und schauten ihn neugierig und betreten an. Er sah aus wie der Himmel, wenn ein Sturm aufkommt.
Was tut ihr, wenn ihr einen Wal seht?
Aussingen! Wir singen ihn aus!
Wal rufen wir!
Gut. Und dann?
In die Boote! Die Boote zu Wasser!
Und was singt ihr dazu?
Der Walfisch tut in Stücke das Boot!
Ich habe ja eine Dublone, eine spanische. Gold. Das sind 16 Dollars. Seht sie euch an. Starbuck, nagle sie an den Mast. Wer von euch einen Wal sieht, einen Wal mit weißem Kopf, mit zerfurchter Stirn und schiefem Maul, wer mir den Weißkopf zuerst sieht, drei Löcher hat er in der rechten Schwanzflosse. Wer ihn sieht, den weißen Wal, seht her, Jungens, der soll die Dublone haben. Es ist ein weißer Wal, ein weißer Pottwal. Augen auf. Passt auf, Jungens, wo das Wasser weiß wird. Und wenn ihr nur eine Blase seht, sinkt sie aus.
Captain, das muss der weiße Wal sein, den Sie Moby Dick nennen.
Moby Dick? Du kennst den weißen Wal, Teshtego?
Schlägt er nicht immer so sonderbar mit dem Schwanz durch die Luft, wenn er wendet, Sir?
Und bläst doch so merkwürdig für einen Pottwal mächtig buschig, nicht wahr, Sir? Und rasch hintereinander weg.
Und eins, zwei, drei ganzes Fudereisen hinhaut, Sir. Alle ganz verdreht, verturnt. Und richtig, dagu, mächtig, buschig, so, so.
Hast recht, Kekek. Die Harpunen hat er alle in seinem Leib. Verdreht und verbogen. Und hast recht, Degu. Einen Stahl bläst er wie eine Hocke Weizen so dick und schneeweiß wie ein Stapel mit tackender Wolle nach der Schuhe. Und hast recht, Herr Stego. Er schlägt seinen Schwanz wie ein geplatzter Klüver im Wind. Ihr habt Moby Dick gesehen. Wirklich, das war Moby Dick.
Sir, von Moby Dick habe ich auch gehört. War es nicht Moby Dick, der euch das Bein weggerissen hat?
Wer hat dir das gesagt, Starbuck? Welcher Hund? Wer hat gewagt? Ja, Starbuck. Das war Moby Dick. Hört ihr's? Moby Dick ist's gewesen. Der hat mir den Mast weggeschoren und mich auf den Stumpf gebracht. Wie ich hier stehe. Ja, der weiße Wal ist gewesen, der Verfluchte. Der hat mir's abgesägt. Und ich lasse nicht von ihm. Und wenn ich ihn um ganz Afrika herumjagen muss und um die Horn bis nach Norwegen und in den Maelstrom hinein. Und weiter, weiter, weiter bis in die Verdammnis. Dafür seid ihr hier. Den weißen Wal sollt ihr mir jagen um die ganze Erde, bis er die rote Flagge zeigt und die Flossen streckt. Gebt mir die Hand drauf. Ihr seht mir nicht so aus, als fürchtet ihr euch.
Wir?
Niemals!
Wir niemals!
Auf ihn!
Auf Moby Dick!
Gott segne euch. Gott segne euch, Jungs. Nur du, Sterbeck. Willst du nicht mit? Sterbeck als einziger nicht? Willst du dich drücken, Sterbeck?
Ich drücke mich nicht, Sir. Moby Dick macht mich nicht bang und wäre selbst der Tod. Aber nur, wenn es sein muss. Rache nehmen für meinen Kapitän, dazu bin ich nicht da. Hab anderes zu tun. Ich soll Wale fangen. Was wirft eure Rache ab, wenn sie glückt? Wie viel Fass Öl, Sir? Sie wird euch nicht viel einbringen auf dem Markt in Nantucket.
In Nantucket auf dem Markt? Geht es bei dir um Geld, Starbuck? Um nichts anderes? Ist die ganze Welt ein einziges Kontor für dich? Willst du sie mit Goldstücken pflastern? Ich will dir sagen, wo meine Rache sich hundertfach bezahlt macht. Hier, in meiner Brust.
Rache an einem Tier, Sir? An der Unvernunft? Bloß weil's euch aus blindem Trieb so zugerichtet hat? Das ist Wahnsinn. Wut haben auf etwas, das keinen Verstand hat, das ist Frevel.
Ich bin noch nicht fertig, Mensch. Was du siehst, Sterbeck, ist immer nur der Schein. Von allem. Aber durch die Larve hindurch, durch das Blinde hindurch, in allem, was geschieht, überall, wo ein lebendiges Wesen auftritt, in jeder Tat, die getan wird, erscheint der Schatten des Unbekannten. Das denkt und sinnt. Und wer zuschlagen will, muss die Larve in Stücke schlagen. Wie soll der Gefangene hinaus, wenn er die Mauer nicht niederreißt? Und Moby Dick ist Mauer. Nichts als Mauer. Und sie rückt mir auf den Leib. Manchmal denke ich auch, es ist nichts dahinter. Aber dann weiß ich, es setzt mir zu. Es nimmt mir den Atem. Es hat die Kraft übermäßig von grausiger Arglist getrieben. Dies unerklärliche Sie ist mir vor allem verhasst. Ob er nun selbst mein Feind ist, der weiße Wal, oder nur meines Feindes Werkzeug, ich hasse ihn. Schweig mir von Frevel, Mensch. Und hätte die Sonne mich beschimpft, ich ging auf die Sonne los. Könnte sie, so könnte ich's auch. Darin geht es gerecht zu auf der Welt. Denn über der Schöpfung wacht ein eifersüchtiger Gott. Aber ich bin ihm nicht untertan. Wem wäre ich untertan? Die Wahrheit hat keine Schranken. Geh weg, Starbuck. Du machst mich rasend. Du wirst rot. Und nun wieder blass. Ach, ein Wort in der Hitze zählt doch nicht, Starbuck. Sieh, es gibt Menschen, von denen ein heftiges Wort niemanden schändet. Lass gut sein, ich wollte dich nicht aufbringen. Sieh dir die anderen an, Starbuck. Die da, schau. Keiner ist wie der andere. Die Sonne hat sie gemalt. Tiger sind sie. Sieh sie dir an, gottlos leben sie dahin. Das Leben brennt in ihnen und gibt keinem Rechenschaft. Uns nicht und ihnen auch nicht. Denk an sie, Sterbeck. Die gehen mit gegen den weißen Wal. Sieh doch, wie Stopp lacht. Sieh den Chilenen dort. Der schnaubt, wenn er nur daran denkt. Und in diesem Sturm hier, da willst du allein bleiben, Sterbeck? Ganz allein? Bei dieser einen einzigen Yachtmensch, wo jeder das Messer zückt, will der Beste aus einer Tacke zurückstehen? Sterbeck, sprich doch! Nein? Auch gut. Dann spricht dein Schweigen für dich. Sterbeck ist mein! Widersetzt er sich jetzt noch, dann ist er ein Meuterer!
Behüt mich, Gott. Behüt uns alle.
Wenn ihr kommt, ihr Ahnungen, ihr Warnungen, warum bleibt ihr dann nicht? Ach, könntet ihr doch warnen, ihr Schatten. Aber nein, ihr dämmert nur auf. Ihr flüstert uns zu, was kommen muss, weil es in uns schon am Werke ist. Von außen brauchen wir kaum einen Anstoß. Innen treibt's uns voran. Der Alte rief nach Rum. Der Zinnkrug kam, bis an den Rand gefüllt. Er nahm ihn und befahl den Harpunieren, ihre Waffen zu holen. Dann hieß er sie mit den Harpunen in der Hand vortreten. Die drei Steuerleute blieben ihm zur Seite und ringsum stellten wir anderen uns im Kreise auf. Da sah er jedem von uns forschend ins Angesicht und wir hielten alle stand. Eine Rotte Wölfe mit einem Mal. Ahab reichte die Kanne seinem Nebenmann. Trink und gib weiter. So tranken wir alle. Und dann ließ Ahab uns schwören. Er streckte die Hand aus und fasste die drei Lanzen, die gekreuzt vor ihm lagen, und drückte heftig zu und blickte erst Starbuck an, dann Stubb, dann Flask, durchdringend, bestrebt, die Macht seines Willens auf sie überspringen zu lassen. Die drei erbebten. Stubb und Flask wichen seinem Blick aus. Starbuck schlug die ehrlichen Augen nieder. Und alle schworen wir, Moby Dick soll sterben. Und hetzen wir Moby Dick nicht zu Tod, dann hetze uns Gott.
Die Sonne ging. Weiß schäumt das Kielwasser hinter mir her. Unruhig. Verworren. Bleich das Wasser. Bleicher die Wangen, wo immer ich fahre. Von allen Seiten schwellen sie heran, die neidischen Wasser, um meine Spur zu bedecken. Aber ich fahre doch weiter. Heiß und trocken meine Stirn. Ach, es gab Zeiten, da brachte mich die untergehende Sonne zur Ruhe, nachdem die aufgehende mich angefeuert zur Tat. Das ist vorbei. Kein holdes Licht leuchtet mehr. Alles Gute schneidet mir ins Herz. Aber es war nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, ich würde Widerspenstige finden. Aber alle Räder drehten sich. Wie Pulverhäuflein standen sie vor mir und ich war ihre Lunte. Die Lunte, die sich selbst verzehren muss.
Meine Seele hat ihren Herrn gefunden. Ein Rasender hat sie übermannt. Ich sehe ein gottloses Ende kommen und muss ihm dennoch dazu verhelfen, ob ich will oder nicht. Was ich tun muss, weiß ich. Meutern. Und dennoch gehorchen. Und schlimmer noch, hassen. Mit Mitleid im Herzen. Das verfluchte Ziel. Gott kann es ihm entwinden. Hat nicht der verhasste Wal die ganze runde Welt uns zu entkommen? Es fließt die Zeit. Es strömen die Gezeiten. Gern fasste ich Mut, wäre mir das Herz nicht wie Blei. Ganz abgelaufen ist die Uhr. Das Bleigewicht hängt unten, das all mein Inneres in Gang hielt. O Kräfte des Segens, haltet mich fest und steht mir bei.
Ich denke die ganze Zeit, aber weiter komme ich nicht. Warum? Weil die klügste und bequemste Antwort ist auf alles Verrückte in der Welt. Es kommt doch, wie es kommen soll. Nur ich, Stubb, ich weiß es, Stubb. Ich will mich jetzt immer so nennen. Was halt ich, weiser Stubb, davon? Geheuer ist's nicht. Wer weiß, was noch kommt? Einerlei, ich lache ihm ins Gesicht.
Gott, tschüss, lebt wohl, ihr spanischen Damen, in Spanien, ihr Damen, lebt wohl, adieu. Der Käpt'n hat's befohlen, der Käpt'n hat's befohlen.
Heute werden wir pennen, Mensch. Der Rum von dem alten Klotz hat's in sich. Den einen schmeißt er um, den anderen kratzt er auf. Hier liegen wir an Deck. Schläfst du? Mensch, jetzt ist Auferstehung. Jetzt ist genug geträumt von den Mädchen. Jetzt kommt das jüngste Gericht.
St, Jungs, noch einen tanzen, bevor wir in die Chor gehen? Pip, wo ist dein Tambourin? Hol's her.
Weiß nicht, wo es ist.
Dann schlag dir auf den Bauch. Lasst uns tanzen, Kerls.
Ich mag euren Tanzboden nicht. Er ist mir zu hopsig.
Ich will auch nicht. Wo sind denn die Mädchen? Ein Tropf, wer seiner linken Hand mit der rechten guten Tag sagt.
Lass sie maulen, Franzos. Wir können's auch ohne sie. Hol deinen Tambourin, Piep.
Ob diese Verrückten wohl ahnen, worauf sie tanzen? Ich tanze auf deinem Grab, sagen die Huren, wenn sie nachts an der Straßenecke stehen und der Wind ihnen unter die Röcke pfeift. Jesus, Jesus. All die gammligen Wracks da unten und all die grün gebleichten Schädel.
Ach, still. Denk mal jetzt. Jetzt weiche Glieder, Herzen und Lippen. Nur eine Sekunde. Nicht nehmen, sonst bist du bald satt.
Eva. Eva, Inselverschleierte, auf deiner Matte ruhe ich immer noch, aber wo bist du, Insel?
Eine Bill kommt. Jungs, haltet euch klar.
Krach nur, alter Kahn. Solange du krachst, solange hältst du auch.
Ich habe den Alten sagen gehört, einer Bö muss man zu Leibe gehen wie einer Wasserhose. Die sprengt man mit einem Pistolenschuss. Press rein, das Schiff in die Bö.
Wie unsere Masten schwanken vor dem schwarzen Himmel.
Was ist schon dabei? Ich bin Degu und ich bin schwarz. Wer vor Schwarz Angst hat, hat Angst vor mir. Ich bin daraus gemacht.
Der will uns bange machen. Ihr seid die Nachtseite der Menschheit, Degu. Höllisch nächtlich sogar.
Was war das? Ein Blitz?
Der Gu hat bloß die Zähne gezeigt.
Wirf deine eigenen runter, Weißgesicht.
Hey, nehmt ihm das Messer weg. Der Spanier hat ein Messer. Der Spanier hat ein Messer. Nehmt ihm's weg.
Klar, bei Fallen. Geh auf, die Bram.
Die Bö.
Los, Kerls.
Los.
Lustig nennen sie das? Gott behüte. Das kommt von Ahabs Rum. Der ist ihnen in die Glieder gefahren. Ahab ist ihnen in die Glieder gefahren. Das ist noch schlimmer, als wenn in der Silvesternacht der ganze Wald durcheinander wirbelt. Jetzt möchte wohl niemand auf dem Baum Kastanien holen. Da gehen sie hin und fluchen sich was zurecht. Was soll aus denen werden? Sind sie nicht schon unterwegs zum Himmel? Ich halte mich fest. Herrgott, was für ein Wind. Das ist Ahab, der in die Nacht gefahren ist.
Es war nicht so schwer mit ihnen, wie ich dachte. Ich dachte, ich würde Widerspenstige finden. Aber wie lauter Pulver waren sie und ich war die Lunte. Soweit habt ihr es nie gebracht, ihr großen Götter. Ich lache über euch. Ich habe kein Geschütz, womit ich euch erreiche. Kommt her. Ich lade euch ein. Kommt. Seht, ob ihr mich werfen könnt. Ihr könnt's nicht, wenn ihr nicht selber straucheln wollt. Das ist es, wo ihr sterblich seid.
Dies war der Anfang. Dies war die Nacht, in der zum ersten Male der Name Moby Dick gesprochen wurde. Noch viele Nächte kamen, noch viele bis zur letzten. Und oftmals dachten wir, Behüt uns Gott, uns und unser ganzes Schiff.